Erfreulich sind ja wieder alle da.
Schön, dass Sie auch da sind.
Ja, ich habe sogar ein bisschen geschlafen. Ich war einfach weg. Jetzt bin ich also auch wieder da. Sie haben ausliegen das Buch von mir, das Jüngste, das Neueste. Die Gewalt endet am Kreuz. Wie der Messias, Juden und Christen, ich könnte ergänzen, und Muslimen Frieden bringt. Und da finden Sie auch eine Passage nach dem Holocaust vor einem neuen Krieg, Fragezeichen, und da fünftens deutsche Politiker bitten um Vergebung. Und ich habe da auf Seite 14, 15, 16 zwei Ansprachen, drei sogar, zwei vom Bundespräsidenten, den ich persönlich kenne noch aus meiner Zeit des Studiums, Studentenmission, da war er noch Peneler. Seitdem duzen wir uns und bleiben auch dabei. Er wollte das jedenfalls so. Der hat Mitte Februar vorigen Jahres bei seinem offiziellen Staatsbesuch vor der Knesset in deutscher Sprache erklärt, ich bitte um Vergebung für das, was Deutsche getan haben. Für mich und meine Generation, um unsere Kinder und Kindeskinder willen, deren Zukunft ich in der Seite der Kinder Israels sehen möchte. Deutlicher kann man das nicht sagen, und dass das heute ein deutscher Bundespräsident sagt, ist schon etwas Besonderes. Wir sollten sehr für ihn beten. Ich kann nicht in allem mit ihm einverstanden sein, das gibt es ja wohl auch nicht, aber hier sind wir sehr miteinander eins. Und er hat mir auch geschrieben, dass er dieses Buch mit nach Israel genommen hat auf seiner letzten Reise und es da weitergegeben hat. Und dann schreibt er noch in seinem ganz persönlichen Brief an mich vor kurzem, dass wir doch sehr, er meinte uns beide, beten müssten jetzt für Israel in Israels besonderer Lage. Das sagt der Bundespräsident. Ich hoffe, er sagt das ein bisschen mehr und lauter noch insgesamt auch im Kabinett und in der Politik. Beten wir für ihn. Und wenige Tage später, nach seiner Holocaust-Gedenkrede in Yad Vashem, das war am 13. September, da hat ein anderer, ein Deutscher, der deutsche Außenminister Joschka Fischer, mit einer außergewöhnlichen Rede bei einer Festversammlung des World Jewish Congress in New York tatsächlich überrascht. Er berührte in seiner Rede die eigene Position als 68er mit jener so wörtlich zentralen deutschen Frage der damaligen Kinder an ihre Eltern und stellt sich heute selbst zur deutschen Schuld an der Shoah. Joschka Fischer. Ich habe einige Auszüge aus dieser Rede in diesem Buch. Sie finden es am Büchertisch. Er schreibt unter anderem, es ist bis heute, oder er sagte auf diesem Kongress, es ist bis heute für uns Deutsche unendlich schwierig, auch und gerade für die jüngere Generation, die dieses nationale Erbe übernehmen muss. Das ist das. Wir leben immer noch im Hause Deutschland. Das ist das Haus, in dem Mitte des vorigen Jahrhunderts eben diese Judenvernichtung vorgenommen worden ist. Und das für ganz Europa als Endlösung der Judenfrage in Europa. Das ist die Hypothek auf diesem Hause, ist die abgetragen. Die jetzige Generation ist nicht schuld daran. Aber die Hypothek ist noch auf diesem Hause. Und das ist die zweite große Sünde meiner Generation, A, eben in der Zeit des Dritten Reiches und dann nachher wenig dazu beizutragen, dass das zur Vergebung gekommen ist. Denn dazu muss man bekennen und von Gott Vergebung erhalten. Immer daran denken, dass dieser Genozid, dieser Völkermord an dem Volk, von dem Gott sagt und die Bibel sagt, dass es mein erwähltes Volk verübt worden ist. Ich habe immer wieder auch Unterricht, ich werde eingeladen in Gymnasien. Meist dann in den Leistungsklassen für oder Leistungsgruppen, Religion, auch Politik und was sonst noch dazugehört, wo dieses Thema hineinpasst. Und ich merke dann das Erstaunen unserer jungen Leute, wenn in diesem Zusammenhang mal klargemacht wird. Und ich hatte eine solche Doppelstunde im Gymnasium, meinem Heimatgymnasium, und die Leiterin, die Facharbeitsleiterin für Politik, eine alte 68er, die war so dabei, am Schluss dankte sie mir und sagte, was Sie uns in dieser anderthalb Stunden hier vermittelt haben, das hätten wir in x Geschichtsstunden nicht gekonnt. Die Sache stand nachher auch in der Schulzeitung. Und dann haben die Schüler so interessiert gebeten, noch eine Nachstunde zu haben. Da war ich aber nicht dabei. Nur man hat mir davon berichtet. Diese nun ziemlich bewegte 68er, sehr stabile Frau, sagte am Schluss dieser Gesprächsstunde, was ihr bei ihrem Referenten aufgefallen sei, dass er nach der Klarstellung der Situation im Dritten Reich und der klaren Erkenntnis der Schuld und unter die er sich gestellt habe und dann auch Konsequenzen gezogen habe, dass er doch wohl mit sich selbst jetzt im Reinen sei. Und jetzt kommt es, was sie so von ihrem Vater nicht sagen könne. Und das finde ich immer wieder vor. In der Generation, die noch aus der Zeit kommt und auch in der nachfolgenden Generation, der es wichtiger war, ein Wirtschaftswunder zu erleben, als mit Israel ins Klare zu kommen. Es ist erstaunlich, dass ein solcher 68er, wie unser Außenminister Joschka Fischer, jetzt es erkennt, welche Hypothek dann noch auf dem Hause Deutschland liegt. Sie können das nachlesen. Ich bin ja gefragt worden, wo steht das im Koran, was entscheidende Aussage ist über Jesus. Und ich habe den Koran nochmal mitgebracht. Die entscheidenden Aussagen, die den Unterschied, den elementaren Unterschied zwischen Islam und unserem christlichen Glauben darstellen, will ich Ihnen jetzt lesen. Zunächst im Blick auf Gottes Schöpfungschaft Jesu Christi. Es gibt ja eine christliche Theologie, die diese Gottes Schöpfungschaft genauso leuchtet. Es gibt überhaupt Züge in unserer nachchristlichen Theologie, die sehr viel gemeinsam haben mit der islamischen Theologie. Da ist es in der 19. Sure, Vers 36, nicht steht es Allah an, einen Sohn zu zeugen. Preist er ihm. Wenn er ein Ding beschließt, so spricht er nur zu ihm, sei und es ist. So habe er auch hier zu der Maria gesprochen und so habe er Allah, diesen Jesus, ja ins Leben gerufen, aber nicht als seinen Sohn. Weiter, in der Sure 17, Schlussvers 111, und sprich, gelobt sei Allah, der weder einen Sohn gezeugt, noch einen Gefährten im Regiment hat. Also die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Noch ein Beschützer aus Schwäche, dass also wir den Heiligen Geist nötig hätten, um unser Schütze, unser Tröster zu sein. Nein, rühme vielmehr die Größe Allahs. Das ist also ein schwacher Gott, der Gehilfen braucht. Und das wird immer wieder deutlich. Der große Vorwurf, der in meinem Gesprächsforum gegenüber dieser Frau, der ich aus dem Islam herausgeholfen habe, erhoben wird, ist: Jetzt bist du wieder in diese schwächliche Papa-Region zurück. Jetzt brauchst du wieder den, der für alles sein Söhnchen schickt, um die Pflaster auf die wunden Stellen zu kleben. So gehen sie mit uns um. So ist die Überzeugung von Allah, dem mächtigen und allmächtigen Gott. Es gibt keinen Größeren, und dem darf nicht diese Schwäche angedichtet werden, dass er eines Sohnes bedürfte, den er extra zeugen musste, und dass er eines Heiligen Geistes bedürfte, um uns beizustehen. Weiter im Blick auf die Gottessohnschaft wird das hier gesagt: Das ist eine Blasphemie, Allah zu unterstellen, er habe einen Sohn, und überhaupt die Gottheit wäre Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da irren die von der Schrift, und hier müssen sie sich korrigieren lassen. Und in der Weise ist der Koran eine Korrektur der Bibel. So versteht er sich auch. Nicht eine Fortsetzung, nicht eine Ergänzung, sondern eine Korrektur, eine Richtigstellung. Aber es gibt Folgendes. Etwa ein anglikanischer Bischof, von dem ich weiß, der sehr deutlich erklärt: Wir haben jetzt den einen Gott und wir haben die drei Religionen, die eins sind in diesem einen Gott, und wir haben auch jetzt die drei Testamente und damit das ganze Testament, die ganze Bibel des einen Gottes, Altes Testament, Neues Testament, Koran. Anglikanischer Bischof. Das finden Sie zunehmend in allem Religionsunterricht und Gesprächen. Gut, zurückgeführt auf Abraham, das habe ich heute Morgen ausgeführt, ja. Aber dann eine andere Linie, eben nicht über Isaac, Jakob, der dann Israel wurde, sondern Ismael bis heute. Dann das andere, was strikt abgelehnt wird. Ich muss noch dazu sagen, dass zur Gottessohnschaft Folgendes hier noch steht, in der Sure 9, Vers 30. Und es sprechen die Juden, jetzt werden die korrigiert: Esra ist Allahs Sohn. Und es sprechen die Nazarener, die werden also die Christen, korrigiert: Der Messias ist Allahs Sohn. Solches ist das Wort ihres Mundes, der Juden und der Christen. Sie führen ähnliche Reden wie die Ungläubigen, wie die Heiden von zuvor. Allah schlag sie tot. Wie sind sie so verstandeslos? Das steht leider im Koran. Man darf sie daraufhin nicht ansprechen. Tun Sie das bitte nicht. Aber das steht hier. Und entsprechend handeln militante Muslime. Die schlagen tot. Dann im Blick auf das Erlösungswerk. Wir sprechen vom Volk der Schrift als Frevler, die eben die Wahrheit verdreht haben. Und in Sonderheit diese. Blick. Sure 4, 156, der Vers. Ja. Und weil sie sprechen, die Leute der Schrift, der Bibel Neuen Testamentes: Siehe, wir haben den Messias Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, ermordet. Doch ermordeten sie ihn nicht und kreuzigten ihn nicht, sondern an ihm Ähnlichen. darum verfluchen wir sie. Siehe, diejenigen, die über ihn uneins sind, sind wahrlich im Zweifel in Betreff seiner. Sie wissen nichts von ihm, sondern folgen nur Meinungen, und nicht töteten sie ihn, diesen Jesus, in Wirklichkeit, sondern es erhöhte ihn Allah zu sich. Und Allah ist mächtig und weise. Diese Aussage, diese Korrektur an den Juden und an den Christen zieht sich durch den ganzen Koran. Wenn man also den Koran zu Altem Neuen Testament hinzunimmt, dann ist damit abschließend im Koran die ganze Wahrheit gesagt. Und alles andere, was vorher anders lautet, ist damit korrigiert. Und das gibt ein ungeheures Überlegenheitsgefühl den Muslimen. Deshalb, was sie im Einzelnen auch glauben mögen, aber der Koran ist ihnen Allahs Wort und verbindlich. Wenn sie entschieden sind, gehorsam ist gefordert von Allah, dann sind sie ihm auch gehorsam bis zu diesen Konsequenzen, die wir ja auch sehen. Anders die Schrift schon vorher. Was sagt die Schrift gerade hierüber? Und es ist erstaunlich, wie wenig Christen in der Lage sind, mit Muslimen, aber auch mit anderen, zu sprechen von der Schrift her über das, was ihnen vielleicht noch einleuchten könnte, wenn man es ihnen von daher wirklich klar macht. Und zwar im ersten Johannesbrief. Johannes, der Apostel, hat ja lange gelebt, durch das ganze Jahrhundert hindurch, das erste, und noch am Ende des Jahrhunderts ist er noch ein Märtyrer seines Glaubens geworden. Und er hat auch schon die Gegenbewegung kennengelernt, und darüber schreibt er in seinem ersten Brief, Kapitel 2. Und jetzt hören Sie, was ich eben aus dem Koran gelesen habe über Jesus. Und was hier steht über Jesus. Kinder, so in 1. Johannes 2, Vers 18, es ist die letzte Stunde. Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Das ist also nicht neu. Was hier neu ist, dass wir seit Mohammed ein System haben, eine Religion haben, die Antichristie ist. Also Antichristentum, Antijudentum hat es immer schon gegeben, solange es Judentum und Christentum gibt. Aber hier ist, Sie sehen es offiziell, auf dem Berg, wo der jüdische Tempel abgerissen ist und zwei eben islamische Tempel heute unter Gold sogar prangen. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass die letzte Stunde ist. Stunde nicht gerechnet mit 24 Stunden am Tag, mit 60 Minuten, sondern die letzte Zeit, in der es zu den letzten Entscheidungen kommt, wo dann auch gekämpft wird, nämlich um Jerusalem, um Israel und genauso um die Gemeinde. Letzten Endes um Gott. Wer ist Gott? Der Antigott oder der wahre und lebendige Gott? Das ist der Endkampf. Und da sind also immer schon Vorläufer. Und ich habe einen solchen Vorläufer persönlich kennengelernt. Meine ganze Familie, mit Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben. Das liegt noch nicht lange zurück, Mitte vorigen Jahrhunderts. Sie sind von uns ausgegangen. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Ich habe euch nicht geschrieben, weil wir die Wahrheit nicht kennt, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner? Das war von Anfang an, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Den Vater und den Sohn leugnet und leugnet, dass der aus den Juden gekommene Messias das Lamm Gottes wurde und am Kreuz starb zur Sühnung unserer Sünden. Das ist der Antichrist. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater. Hat auch den Vater nicht. Wer den Vater bekennt, hat auch den Vater. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Sieh, das ist der große Ruf von oben hier an die Christenheit. Bleibt in der Wahrheit. Bleibt im Evangelium. Bleibt, hab Acht auf euch selbst. Hab Acht auf die Lehre. Hab Acht auf die, die euch anvertraut sind. Immer wieder dieser Ruf der Apostel hinein in die kommende Gemeinde. Das ist das Wächteramt, das die Gemeinde Jesu hat. Und im Grunde genommen auch eben Israel hat in der gesamten Gesellschaft. Was verdanken wir Israel? Denken Sie mal einen kleinen Augenblick nach, Moment Pause, und sagen Sie mal, was wir Israel verdanken. Bitte. Gar nichts.
Jesus.
Schon immer verdanken.
10 Gebote.
Die Gebote Gottes. Wir wissen, was Gott will. Das hat Gott Israel offenbart. Und die haben uns transformiert. Bitte?
Bibel.
Bitte?
Bibel.
Ja, Gottes Wort.
Gott hat uns bekannt gemacht.
Ja. Nicht die Offenbarung Gottes an Israel sind uns weitergegeben, sodass wir wissen können, wer Gott ist. Und schließlich wurde ja schon gesagt, der aus den Juden gekommene Messias. Das alles verdanken wir ihnen. Deshalb, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dazu habt ihr auch die Salbung empfangen, was versteht die Schrift darunter? Den Heiligen Geist. Was und wen macht uns der Heilige Geist deutlich? Was sagt Jesus darüber? Mich, dass er mich versteht. Und den Vater, dass er ihn versteht. Und das Heil, dass ihr es versteht. Und auch euch befähigt, dann meine Nachfolger zu sein. Jetzt machen wir eine kleine, was denn? Unterbrechung.
Singen ein Lied.
Singen ein Lied, stehen auf, vertreten uns die Beine und auch so ein bisschen das Gemüt, damit wir weiter dabei sein können.